Machen wir weiter. Also das erste Werkzeug, offenbaren und nicht verschleiern, nicht verschlüsseln, nicht versiegeln, sondern öffnen. Jedes Besteigen soll dazu beitragen, dass wir mehr Herrlichkeit sehen, einen größeren Ausblick bekommen, mehr Dinge begreifen, mehr Dinge erkennen. Das zweite ist, diese Dinge, die wir dann entdecken und die Dinge, die wir schauen, das sind geistliche Wahrheiten, die mit Bildern und Schatten und Vorläufern uns die Dinge beschreiben und begreiflich machen. Und das ist einer der wichtigsten Punkte in der Auslegung der Offenbarung, denn wir müssen einfach die Gattung dieses Buches beachten. Es ist ein prophetisches Buch. Und eins der wichtigen Werkzeuge ist, dass wir bei der Auslegung der Bibel immer die Gattung beachten. Wenn wir mit einem Gleichnis zu tun haben, dann muss ich wissen, wie ich mit Gleichnissen umgehe. Und sonst wird es schief und schwierig. Wenn man verstanden hat, um was das Gleichnis geht, dann soll man diese Wahrheit behalten und das Gleichnis Gleichnis sein lassen. Und nicht in jede Einzelheit versuchen, da irgendwas hineinzulegen. Es ist ein Gleichnis. So, das ist ein Thema für sich. Genauso wie wenn ich eine Prophetie oder eine Poesie behandle, in Psalmen lese, dann muss ich verstehen, dass in Poesie, die Sonne, Gott hat der Sonne ein Zelt bereitet. Sie geht morgens auf und geht abends wieder unter. Und dann ist der aufgeklärte wissenschaftliche Verstand des Menschen im 21. Jahrhundert und sagt, nee, die Sonne hat kein Zelt und die geht nicht auf, geht unter. Wir drehen es um die Sonne. Gell? Oh, es stimmt nicht, was in der Bibel steht. Aber wir müssen es verstehen, es ist eine Poesie, es ist eine Art und Weise, bestimmte Wahrheiten auszudrücken. Und all diese Dinge, wenn wir sie nicht beachten, wird schief und so kommt das Wort Gottes und Gott selbst in Verruf. Genau das Gleiche mit der Prophetie. Prophetie die offenbart ein Geheimnis, aber in einer Art und Weise, dass nicht jedem einfach so zugänglich ist. Es ist nicht einfach Geschichtsschreibung, sondern hier wird in Bildern etwas gezeigt, was oft noch nicht geschehen ist. Und diese Bilder sind geistliche Wahrheiten, die muss man deuten, beziehungsweise müssen erst offenbart werden. Und man muss auch lernen, mit der Prophetie umzugehen. Ich möchte euch ein Beispiel geben. In Jesaja wird vorausgesagt, wenn der Messias kommt, wird einer vorher kommen und sein Kommen vorbereiten. Wisst ihr, wer das sein soll? Johannes der Täufer. Und Jesaja 40, nebenbei ist ganz spannend, dass Jesaja auch in zwei Teile aufgeteilt ist, wie die Bibel, Kapitel 1 bis 39. Und 40 bis Kapitel 66. Im Prinzip so wie die Bibel, Altes und Neues Testament. 39 Bücher und 27 Bücher. Und Kapitel 40 eigentlich beginnt mit dem Johannes dem Täufer. Und wisst ihr, was über ihn gesagt wird? Er wird kommen und den Messias seinen Weg vorbereiten. Er wird die Berge platt machen und die Täler erhöhen und wird den Weg vorbereiten für den Messias. Wenn wir in die Evangelien schauen, und jeder Evangelist beginnt mit dem Johannes der Täufer, richtig? Beschreibt irgendeiner, dass Johannes der Täufer Berge platt gemacht hat, dass er Bauarbeiter war, Straßenarbeiter, dass er hingegangen ist und mit einem Bulldozer erstmal alle Berge platt gemacht hat, dass er Täler aufgehäuft hat und Straßen gebaut hat, asphaltierte Straßen, keine Ahnung. Aber steht doch in der Bibel wortwörtlich. So, wir wissen, dass die Täler, die er aufgefüllt hat und die Berge, die platt gemacht hat, das sind andere Hindernisse gewesen. Und was er getan hat, hat Buße gepredigt und die Taufe. Das heißt, das war eine Prophetie. Er wird es machen, durch seinen Dienst wird er das Kommen Jesu vorbereiten und die Hindernisse beiseite räumen. Das ist Prophetie. Und da ist die Rede von Bergen und Tälern. Und ich habe jetzt noch keinen kennengelernt, der dann ein Problem damit hatte, im Johannesevangelium zu lesen, dass er es nicht buchstäblich getan hat. Aber interessanterweise glauben nicht wenige, dass am Ende der Zeit, wo es heißt, in Jerusalem ein großer, hoher Berg stehen wird, dann glauben nicht wenige, es gibt so eine Erschütterung im tausendjährigen Reich, dass am Ende nur noch ein Riesenberg geben wird, und zwar in Jerusalem. Aber alles wird Platz sein. Irgendwie wird buchstäblich genommen und alles andere kein Problem. Und das ist, was ich vorhin gemacht habe. Wir müssen sauber mit der Bibel umgehen. Und versteht mich bitte nicht falsch, ich will nicht überheblich klingen, aber so gut es geht und vorsichtig damit sein und die Sprache kennenlernen. So, wir waren in Kapitel 20 in der Offenbarung. Guck mal, wie weit wir gekommen sind. Oh Mann, ich hoffe, ich enttäusche euch nicht zu sehr. Und ich habe versucht, euch da eben zu zeigen, dass wenn man sauber liest oder zumindest mal diese ersten drei Verse liest, dass alles in Bildern gezeigt wird Und dann muss wenigstens man fair sein und sich überlegen, wie sind dann diese 1000 Jahre zu verstehen? Ob sie vielleicht nicht auch eine geistige Dimension haben und nicht buchstäblich zu verstehen sind. Nur nebenbei, jetzt geht man mit in Kapitel 2 in der Offenbarung. Das ist schon realistischer, gell? Kapitel 2. Es gibt ein Schreiben an Smyrna. Offenbarung, Kapitel 2, ab Vers 8. Gibt es ein Schreiben an Smyrna und Gott oder Jesus sagt, dass sie verfolgt wird. Ich lese ab Vers 9. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Allein das ist schon heftig, oder? Sie denken, die sind Juden, sie denken das, aber sind es eigentlich gar nicht. Und sie wissen nicht, dass sie sogar eine Synagoge Satans sind. Und sie meinen, dass sie für Gott dienen, wie viele heute genauso. Aber das ist eine andere Sache. Und jetzt Vers 10. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Puh, nur 10 Tage. Das ist ja absehbar. Gell? Schaut mal, abgesehen davon, ist keine Verheißung, dass die keine Bedrängnis haben werden, sondern sie werden, es ist an die Gemeinde in Smyrna geschrieben, sie werden bedrängt vom Teufel und ins Gefängnis geworfen für 10 Tage. Ich in den Kommentaren, die ich gelesen habe, habe ich keinen gefunden, der es glaubt, dass es buchstäblich 10 Tage nur waren. Ist ein bisschen kurz, gell? Ich kann mir auf der linken Pobacke absitzen. Nein, diese 10 Tage sind ebenfalls geistlich zu verstehen. Die Zahl 10 hat eine Bedeutung in der Schrift. Kommen gleich zu Zahlen. Aber interessanterweise, die Freunde, die 1000 Jahre buchstäblich nehmen wollen, sagen, die 10 sind nicht buchstäblich hier. Das ist nicht fair. So, wenn hier 10 sind, buchstäblich, dann sind 1000, können wir auch buchstäblich. Aber wenn es hier nicht buchstäblich 10, dann könnte zumindest sein. Also, wir müssen da versuchen, ein bisschen genauer zu arbeiten, beziehungsweise Geistliches geistlich deuten. Das ist einfach mein Anliegen. So, das ist der zweite Schritt. Dritter Schritt, drittes Werkzeug. Jetzt bleiben wir ein bisschen länger in der Offenbarung. Wir müssen beachten den Zusammenhang zwischen Hören und Sehen in der Offenbarung. Zwischen Hören und Sehen und Hören. Was meine ich damit? Die Offenbarung ist erstmal etwas, was permanent gesehen wird. Die Wiederholung, und ich sah, und ich sah, und ich sah, findet sich permanent in der Offenbarung. Und er sieht ein großes Zeichen am Himmel. Und ich sah eine Frau mit 12 Sternen. Und ich sah, dass hier eine Stadt. Und ich sah die Braut. Und ich sah, Johannes bekommt etwas zu sehen. Und deswegen sage ich, es sind Bilder. Es sind Bilder, die vor ihm vorgemalt werden. Könnt ihr euch vorstellen, Johannes hat einen Einblick in den Himmel. Er darf Dinge sehen, die Paulus sagt im 2. Korintherbrief, die er nicht mal aussprechen würdig ist. Wie kann man himmlische Dinge beschreiben? Und er beschreibt es mit Bildern. Ich sah etwas wie. Es sah aus wie, als ob. Er braucht jetzt Bilder, die wir auf der Erde, die wir im Himmel nicht waren, damit wir sie sehen können. Aber das, was er sieht, das muss dann auch erklärt werden. Deswegen ist jetzt mein logischer nächster Schritt ist, das Geistliche muss geistlich gedeutet werden. Und da ist in der Offenbarung ein enger Zusammenhang zwischen Sehen, Hören, beziehungsweise Hören, Sehen. Und das muss man beachten, sonst wird es krumm und schief. Sonst kommt man in der Einteilung nicht mit, beziehungsweise es wird, ich sage es mal, zu kompliziert. Ich möchte euch zeigen, was ich damit meine. Wir beginnen mit Kapitel 1. Je nachdem, wie weit wir kommen, wird dieser Abschnitt sein, über den werde ich am Sonntag predigen. Da will ich eine Predigt darüber halten, über den oder Kapitel 4 und 5. Jetzt weiß ich, ich muss schauen, wie weit ich komme. Aber ich möchte euch etwas kurz zeigen. Schaut mal in Johannes beschreibt seinen Auftrag. Er beschreibt, dass er im Geist war, Vers 10, Kapitel 1, Vers 10. Ich war an des Herrn Tag im Geist. Und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie eine Posaune. So beginnt, ich war im Geist. So, ob das ein Traum Es ist eine Vision, es ist mehr als das. Er war im Geist, in gleicher Weise wie die Propheten, wie im Alten Testament, wenn sie vor den Thron Gottes entrückt worden sind und Dinge gesehen haben, Hesekiel oder so. Ja. Es ist gewaltig. Also, aber es ist das ist eine geistliche Schau, die er hat. Und er hört zuerst mal wie eine Stimme. Und dann schaut man Vers 12. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen. Und das wäre eine Hausaufgabe, wenn ich jetzt etwas müde wäre, aber ich habe mich gut erholt, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt auf mein Zimmer wieder zurück, ihr nehmt einen Stift und liest die ganze Offenbarung durch und streicht überall an, wo es sehen oder ich sah. Und das wäre jetzt eine Aufgabe, die würde einige Zeit füllen. Einfach durchgehen und überall anstreichen. Ich habe es immer mir eingekreist mit einer Farbe. So, wenn ich durch meine Offenbarung gehe, sehe ich Kreisel, hören, sehen. Und dann, so, dann habe ich auf einen Blick. So. Und er sieht etwas, um die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und er sieht einen wie ein Menschensohn bekleidet. Darüber, wie gesagt, über die Deutung werden wir noch mal anschauen. Auf jeden Fall sieht etwas. Er sieht 7 goldene Leuchter. Ich lese es mit euch. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter gleich einen Menschensohn, bekleidet mit einem füßenreichen Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Und sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging hervor ein zweischneidiges Schwert hervor. Und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtend in ihrer Kraft. Also er sieht ein Bild. Was macht es mit euch, dieses Bild? Er sieht 7 goldene Leuchter. Könnt ihr euch vorstellen, wie diese so goldene Leuchter aussehen? Okay. 7 goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter, ganz interessant, in der Mitte, ist einer, der gleicht einem Menschensohn. Kommt euch die Formulierung bekannt vor? Wer wird noch so genannt? Ja, das ist der Selbsttitel Jesu, begründet auf Psalm 8 und dann auch später auf Buch Daniel. Das ist der Messias. Habt ihr gewusst, dass Jesus so aussieht? Weiße Haare, Mann, bist der gealtert. Als Johannes ihn sah, nebenbei, ein paar Verse später, fiel er um wie tot. Er sagt nicht, hey Jesus, ich war verändert. Habe ich noch anders in Erinnerung, als du da warst? Laserstrahlen aus den Augen, Feuer. Aus dem Mund hängt so ein Schwert. Die Füße sind auf einmal aus Erz und glühen. In seiner Hand hat er Sterne und sein Gesicht leuchtet. Kann ich nicht mal hineinschauen. Schönes Bild. Stellt euch Jesus so vor. Keine Angst, so sieht er nicht aus. Das ist ein Bild, das muss man verstehen, das muss man deuten. Und wenn man das tut, dann flieht das Mystische und das Ängstliche, sondern man gewinnt eine Hoffnung und eine Zuversicht, was diese Bilder bedeuten. Aber das Gute ist zuerst, und das geht es mir darum, schaut mal, er sieht das Ganze und es ist noch nicht so klar. Und schaut mal in Vers 20. Dieser Menschensohn redet mit ihm und sagt, Vers 20, was das Geheimnis, das ist ein Geheimnis, das ist nicht klar, sofort ersichtlich, was das Geheimnis der 7 Sterne, die du auf seiner Rechten gesehen hast und die 7 goldenen Leuchter betrifft. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden und die 7 Leuchter sind die 7 Gemeinden. Ist das gut? Müssen wir noch spekulieren, was die 7 goldenen Leuchter sind? Und ich hörte eine Stimme sagen, die goldenen Leuchter sind die 7 Gemeinden. So, wer stellt sich die Gemeinde wie ein goldener Leuchter vor? Passt, jetzt gucken wir uns mal an. Ich sehe keine. Hä? Mann, mit aller Fantasie kann ich kein Leuchter sehen. Nein. Aber wenn ich darüber nachdenke und Geistliches geistlich deute, dann stehen Leuchter für was? Für Licht. Und auf einmal macht es bei mir Licht und klickt, ihr seid das Licht der Welt. Ach so, das ist ja unsere Funktion. Darum gibt es uns noch in dieser Welt. Wisst ihr was? Das Herrlichste wäre, wenn Jesus uns schon längst geholt hätte. Es ist alles einfacher im Himmel als auf dieser Erde. Selbst der Gottesdienst ist einfacher im Himmel. Selbst das Beten ist einfacher im Himmel. Alles ist einfacher im Himmel. Hier werden wir müde und schläfrig und keine Ahnung. Aber alles ist besser. Der einzige Grund, warum wir hier auf der Welt sind, wir haben eine Berufung, Leuchter des Evangeliums Christi zu sein. Das ist die Berufung von allen Gemeinden. Nur nebenbei, eigentlich bin ich schon mitten in dieser Predigt drin. Wie viele Leuchter sind da? Sieben. Wisst ihr, die haben sogar Namen. Wie viele Sendschreiben gibt es? Sieben. Was glaubt ihr, welche sieben goldenen Leuchter sind das? Alle die Sendschreiben sind. Wisst ihr, dass das Smyrna und Pergamon und Laodicea und Sard alle goldenen Leuchter sind? Nee. Nur einer ist ein Leuchter. Philadelphia. Wenn wir die sieben Sendschreiben später lesen, dann haben wir nur Katastrophen vor Augen. Das ist keine Leuchter, aber in Gottes Augen sind sie Leuchter. Das ist der Unterschied zwischen dem, was du siehst und was Gott sieht. Das ist der Unterschied zwischen irdischer Perspektive und der himmlischen Perspektive. Das tut auch unsere Not und so gut, das zu sehen. Aber erstmal mal Leuchter. Und dann sind sie nicht nur Leuchter, sie sind aus welchem Material? Gold. Gut, heute ist mehr so Silber wahrscheinlich in Mode. Ich weiß nicht. Heute steht man nicht so auf Gold. Zumindest nicht als Schmuck, gell? Oder doch? Aber als Wertanlage. Ja, warum Gold? Kostbar. Wertvoll, oder? Wie sieht Jesus die Gemeinde? Wertvoll und kostbar und ein Leuchter. Darf ich fragen, wie siehst du die Gemeinde? Das ist schon nicht schlecht, geh mal ab und zu einen Blickwechsel zu bekommen, eine neue Perspektive. Darum ist uns dieses Buch gegeben, mal die Dinge so zu sehen, wie Jesus sieht. Weil wenn wir uns sehen, sind Katastrophe, das war's. Die Bibel und in dieser Zeit bekommt die Gemeinde die Offenbarung und Jesus sagt, ich zeige euch mal meine Sicht der Dinge. Und die ist herrlich. Und er sieht etwas, komische Leuchter in Kreis angeordnet, einer ist in der Mitte, all das hat eine Bedeutung. Und die Materialien und wie dieser aussieht, der in der Mitte ist, hat alles eine Bedeutung. Ich muss mich zügeln. Ich würde gerne diese Bedeutung jetzt auslegen, aber dann bin ich noch, wir sind noch nicht bei der Auslegung. Wir sind eigentlich noch bei den Werkzeugen. So, aber hier seht ihr das: Sehen und Hören. Und wenn ihr jetzt seht das und das mal beiseite nimmt und hört etwas, würde diese Dinge zusammenbringen? Eigentlich nicht. Erst durch die geistliche Deutung oder durch dieses Prinzip von Sehen, Hören kommen Dinge zusammen, die wir nicht zusammenbringen würden, wo wir sagen, das passt nicht. Das gehört nicht zusammen. Jesus sagt, doch, bei mir passt das. Ein wichtiges Prinzip oder auslegende Offenbarung, diese Dinge zusammenzubringen, die Bibel zusammenbringt. Ich möchte ein weiteres Beispiel geben. Sieben goldene Leuchter sind, also ist die Gemeinde. Sehen, hören. Ich möchte euch ein weiteres Beispiel geben. Geht mit mir in Kapitel 5. Das ist ein wichtiges Prinzip. Es wird immer spannender. Kapitel 5. Und es wird dieser Menschensohn da vorgestellt, der die Buchrolle aus der Hand des Schöpfers nimmt. Und dann, lest mal Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine sieben Siegel zu öffnen. Interessanter, tauchen wieder sieben die Zahl auf, gell? Auf jeden Fall, da ist ein Thron und auf dem Thron sitzt einer, der hat eine Buchrolle beschrieben und die ist versiegelt mit sieben Siegeln. Beschrieben ist von vorne und von hinten. Dieser eine, der auf dem Thron sitzt und diese Rolle in seiner Hand hat, ist kein geringerer als der Gott, der Schöpfer selbst. Das, was das bedeutet, er hat einen Ratschluss gefasst. Und diesen Ratschluss hat er vor Grundlegung der Welt aufgeschrieben in eine Buchrolle. Das ist mein Plan. Und er hat vorne und hinten beschrieben, was nichts anderes bedeutet als, es gibt keinen Platz mehr für Zusatz. Versteht ihr? Es ist nicht so, auf der Rückseite haben wir noch ein Paragraph übrig. Mal gucken, wenn die Geschichte anders läuft, wir können es ja noch umschreiben. Oder, keine Ahnung, wenn der Wille was verbockt, dann machen wir Plan B. Der Plan ist vor Grundlegung der Welt, von dem Schöpfer Gott, gefasst und in eine Buchrolle geschrieben. Der Wille Gottes ist fertig, gewaltig. Und jetzt macht sich Johannes auf die Suche. Wer kann diesen Plan ausführen? Wer darf diese sieben Siegel brechen und das so ausführen, wie Gott es geplant hat? Und Johannes sucht alles ab. Himmel und die Erde, er sucht alle, jedes Geschöpf. Und er findet niemanden, der in der Lage ist und beginnt bitterlich zu weinen. Dann wird doch der Plan Gottes nicht ausgeführt werden, wenn niemand da ist. Und mitten in seinem Schluchzen und Weinen und enttäuscht sein, hört eine Stimme eines Ältesten, der spricht und sagt, hör auf, ich habe dir eine gute Nachricht, ein Evangelium. Ich habe dir etwas zu sagen. Johannes zieht so die Tränen, die Schliefen hoch und dann heißt es, weine nicht, sieh, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids. Wissen wir, wer das ist? Ja, voll gut. Immer die richtige Antwort, die beste Antwort. Jesus, er hat überwunden. Er ist der Einzige, der den ganzen Plan Gottes ausführen kann, sodass es so wird, wie Gott es gedacht hat. Wow. Johannes ist glücklich. Schaut mal in Vers 5. Und einer von den Ältesten spricht. Er hört, ein Löwe hat überwunden. Ist Jesus ein Löwe? Ist Jesus ein Spross aus der Wurzel Davids? Also ist er so ein Baumstumpf gehabt und dann wächst Jesus als... Nein, gell? Das sind so alles Bilder, gell? Die wir geistlich verdeuten, verstehen müssen. Für was steht Löwe? Kraft und Stärke, Macht, König. König der Löwen, kennt ihr den Trickfilm? Ja. König der Löwen. König der Tiere ist der Löwe. So, der Löwe steht für den König. Und dieser König kommt aus dem Geschlecht von David. Okay. Und jetzt Johannes guckt, wo ist ein Löwe? Er will diesen Löwen sehen. Schaut mal Vers 6. Und ich sah. Und jetzt schaut mal, was er gesehen hat. Hat einen Löwen gefunden? Nee. Und ich sah inmitten des Thrones, nicht mehr nur in der Mitte der goldenen Leuchter, sondern jetzt auch inmitten des Thrones und inmitten der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten, also absolut in der Mitte, zentral, sah er ein Lamm. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Ist Löwe gleich Lamm? Nee, das passt nicht. Der Löwe ist nicht Lamm. Im Gegenteil, die beiden, die kommen nicht gut zueinander. Eigentlich wird das Lamm nicht so lange mit dem Löwen aushalten, gell? Und andersrum schon gar nicht. Gibt's ein lecker Essen. Ja, aber er sucht nach einem Löwen, weil er gehört hat, ein Löwe hat überwunden. Als er den Überwinder sucht, sieht er ein Lamm. Das passt nicht zusammen. Vielleicht bei uns nicht, bei Gott schon. Weil diese Dinge beschreiben das Gleiche. Ein König hat überwunden, indem er zu einem Opfer wurde, ein Opferlamm. Jesus, der König, hat sich für dich und für mich geopfert, damit dieser ganze Ratschluss Gottes erfüllt werden kann. Versteht ihr, dass Dinge auf einmal zusammengebracht werden, die wir eigentlich nicht zusammenbringen können? Und nur nebenbei, in Jesaja, wo man ja so gerne das tausendjährige Reich ja auch sieht, heißt es, der Löwe wird bei dem... Ah, könnte was damit zu tun haben? Zumindest muss man das beachten, warum ausgerechnet ein Löwe und ein Lamm in Zusammenhang gebracht werden. Das ist ein Zeichen des Friedens, Versöhnung. Die Feindschaft ist weg. Von welcher Feindschaft ist die Rede? Zwischen Gott und Mensch. Und wer hat das vollbracht? Der Löwe aus dem Stamm Juda, das Lamm Gottes, Jesus Christus. Und als Jesus kommt, sagt Johannes der Täufer, der die Berge platt gemacht hat, siehe das Lamm Gottes. Das ist er übrigens, sagt er, das ist er. Hören, sehen. Nicht immer in unserem Hören, Sehen kommt, ist es immer das Gleiche, aber diese Dinge gehören zusammen. Und das muss man verstehen. Wie gehören sie zusammen? Ich will noch ein weiteres Beispiel geben, sodass wir immer mehr das Gefühl haben, wir sind in der Offenbarung drin. Kapitel 6, müssen nicht weit blättern. Jetzt kommt's. Es wird immer komplizierter, also schwieriger oder spannender. Die berühmte Zahl 144.000. Okay? Vom Gedankengang her, nur kurz aufgreifen, vom Gedanken her. Jesus ist der, der diese Buchrolle nimmt und anfängt, jedes einzelne Siegel zu brechen. Das heißt, die Geschichte, die Heilsgeschichte, der Plan Gottes beginnt sich auszuführen. Wer bricht die Siegel? Er. Und als die Siegel bricht, dann entstehen bestimmte Dinge, gell? Da kommen die Reiter. Weiße Reiter, und dann schwarze Reiter und dann rote Reiter und alles. Ja. Und dann erschrecken wir, als wir das lesen, denken, wow, Katastrophe. Dann werden Dinge, Szenarien beschrieben, Kapitel 6. Der erste Reiter ist ein weißer Reiter, der hat einen Sieg, trägt einen Sieg. Der zweite Reiter kommt, wird das Siegel gebrochen, der zweite Reiter kommt und ein faules Pferd, eine Verfolgung, Bedrängnis, Tod, all diese Dinge. Und man denkt, oh, bloß nicht in diese Zeit. Ich darf euch nochmal fragen, wer bricht die Siegel? Wer macht das? Das traut sich ja keiner zu sagen, gell? Ja, wer lässt es zu? Wer ist der Herr über diese Geschichte? Als Jesus in Matthäus 24 gesagt hat, viele Bedrängnisse werden kommen, Kriege und Geschrei. Und er sagt, all das muss geschehen. Erschreckt nicht. Wundert euch nicht, als ob etwas passiert, wovor ihr kein... Ich habe es euch gesagt, diese Dinge müssen passieren. Matthäus 18 spricht davon, über wehe dem, der zur Sünde verführt einen anderen. Und dann sagte, das muss passieren. Natürlich wehe, wer das tut, aber diese Dinge müssen geschehen. Das hat was mit Siegeln zu tun. Was ist ein Siegel? Habt ihr hier ein Siegel?
Firmenstempel.
Es gab einen Siegelring. Und auf diesem Ring gab es ein Zeichen des Eigentümers, des Königs. Und wenn dann ein Brief geschrieben worden ist, beschrieben, wurde zusammengerollt und dann wurde hier ein Siegel drauf gemacht. Und nur der das Siegel drauf gemacht hat, beziehungsweise er darf es öffnen, beziehungsweise wem er es gibt, dass er es öffnen darf. Das hat was mit Zugehörigkeit, das hat was mit geistlichem Besitztum zu tun. Ja, das gehört mir. Niemand außer mir gehört das. Mir gehört das. Es ist versiegelt worden. In Epheser Kapitel 1, Vers 13 heißt es, als wir zum Glauben gekommen worden sind, sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Als der es unterpfand. Ein Siegel. Das heißt, wir haben eine Zugehörigkeit bekommen. Plopp. Steht drauf, Jesus Christus. Gehört Jesus Christus. Wahnsinn, gell? Also wenn man jetzt geistlich durchleuchten würde, wird man sehen, auf welchen Stirnen das steht oder nicht. So ein Schwarzlicht. Also, das hat was mit Zugehörigkeit. In dem Moment, wo man gläubig versiegelt, der Heilige Geist, und das heißt Anspruch, das gehört jemandem, das ist ein Siegel. Und genauso ist dieses Siegel auch ein Unterpfand. Pfand ist uns ja auch mittlerweile Begriff von Aldi und Lidl jetzt mit den ganzen Flaschen. Ja. Wer sammelt das? Ich muss sammeln. So, eine Flasche würde ich kaum wagen, mich ins Auto zu setzen und irgendwo hinzufahren. Da ist der Sprit teurer als die Flasche. Aber wenn ich es gesammelt habe, ja, dann bringe ich es zurück. Meistens, ich weiß nicht, wie es bei euch kommt, 3, 4, 5 Euro kriege ich Pfand. Mache ich mir echt die Mühe, hinzufahren, das abzugeben, für die Umwelt natürlich auch. So. Wir geben Dinge, auf denen ein Wert von 5, 25 Cent drauf ist. Aber wir sind versiegelt worden mit dem Teuersten, was es gibt, mit dem Heiligen Geist Gottes. Wie wahrscheinlich ist, dass wir auch zurückkommen, wie diese Flaschen. Je höher das Pfand, umso sicher die Rückkehr des Gegenstands, richtig? So, wenn Aldi jetzt auf einmal 100 Euro auf eine Flasche Pfand aufsetzen würde, glaubt mir, die würden alle zurückkommen. 1000 Euro, da würden sie streiten und kämpfen darüber. Kriege würden ausbrechen wegen Flaschen. So, je höher der Pfand, umso größer die Garantie der Rückkehr. Wir wurden teuer erkauft, teuer versiegelt. Ein Siegel hat was mit Zugehörigkeit und mit dem Versprechen, es kommt an. Und jetzt, Kapitel 6, kommen Siegelgerichte. Wozu soll noch ein Siegel beitragen? Dass man ankommt. Wieso lesen wir diese Gerichte als etwas Katastrophe, dass etwas passiert, was nicht gut ist? Wenn ein Siegel dazu beiträgt, dass etwas ankommt. Das, was wir hier haben in Kapitel 6, sind Gerichte, die wahren Kinder Gottes läutern, die versiegeln. Es zeigen, wer wirklich Herr, Herr zu Recht sagt. Denn echt durch das Feuer. Und durch das Feuer muss man durch und dann muss Schlacke weg und dann sieht man, oh, das ist ja echt Gold. Okay? Die Gemeinde ist ein goldener Leuchter. Damit sie so sein kann, muss sie entschlackt werden. Und das geschieht durch Ofen und Hitze und Feuer der Verfolgung. Und wenn wir uns wundern, wenn das ganz geschieht, dann haben wir noch nicht verstanden, was die Bibel sagt, dass das der Gemeinde nämlich geschehen wird. Weil das ist die Art und Weise, wie er sein Gold reinigen wird und heiligen wird, damit sie leuchten in heller Kraft. So sind das die Gerichte, die da geschehen. Nicht etwas, was Jesus außer Kontrolle gerät, sondern er lässt es zu oder es geschieht darum, damit es die Seinen läutert und versiegelt. Und jetzt schaut mal, Kapitel 7. Das war eine kurze Einleitung in diesen Abschnitt. Kapitel 7. Abvers 1. Nach diesem sah ich vier Engel. Und jetzt, ich hoffe bei euch im Kopf, okay, ich müsste das sah, müsste ich anstreichen. Ja? Er sieht jetzt etwas. Nach sah ich vier Engel auf den vier Ecken der Erde stehen. Die hielten die vier Wände der Erde fest, damit kein Wind wehe auf der Erde, noch auf dem Meer, noch über irgendein Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang herkam, heraufsteigen, der das Siegel des lebendigen Gottes hatte. Ah, der hat ein Siegel gekriegt. Und jetzt schaut mal, was er macht. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen gegeben worden war, die Erde und das Meer zu Schaden zuzufügen, und sagte: Schadet nicht der Erde noch den Meer noch den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Vernichtet diese Welt noch nicht, bis der Letzte, der Gott gehört, ein Siegel gekriegt hat. Ist das eine gute Nachricht? Wunderbar. Darum bin ich recht ruhig. Wenn ich in der Bildzeitung lese, beim Bäcker stehe ich so da, und dann steht, oh, die Welt geht bald unter, weil ein Stern fast die Welt getroffen hat. Denke ich, puh, wenn der Herr wollte, hätte schon lange einen getroffen. Die Welt wird existieren, solange Gott will. Bis der Letzte, den Gott will, versiegelt ist, solange wird sie geben. Das lässt mich recht kalt, muss ich sagen. Und dann, also geht es hier um die Versiegelten. Und jetzt schaut mal Vers 4. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten. 144.000 Versiegelte. Oh Mann, ein bisschen wenig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 144.000 Versiegelten, okay? Und dann wird uns erklärt, woher sie kommen. Das schauen wir uns gleich an. Es wirft nämlich viele Fragen auf. Und jetzt schaut mal Vers 9. Schaut mal Vers 9. Nach diesem sah ich. Er hört eine Zahl, 144.000. Und jetzt bitte, die Zahlen der Bibel oder in der Offenbarung, prophetische Zahlen, müssen nicht gerechnet werden, sondern verstanden werden. Nicht gerechnet, verstanden. So, er hört 144.000 und er sieht jetzt, und jetzt lese ich euch vor, was er sieht, und das ist die gute Nachricht. Nach diesem sah ich und sehe eine große Menge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern. Ich sage jetzt, die 144.000, die ab Vers 4 sind die gleichen, die ab Vers 9 uns beschrieben werden. Aber du sagst, das sind doch 144.000 und hier ist nur eine Zahl, die man nicht zählen kann. Kriegst du das nicht zusammen? Ja, genau der Punkt. Löwe ist kein Lamm. Leuchter ist keine Gemeinde. Nur die Dinge, wenn wir sie geistlich verstehen, was sie bedeuten, dann können wir sie zusammenbringen. Ich versuche es gleich euch zu erklären. Der Punkt ist, er hört eine Zahl, aber als er sie sieht, die kann er gar nicht zählen, diese Zahl. Was bedeutet diese Zahl? Nächster Punkt, diese Zahl. Was Zahlen der Bibel sind. Wir werden zu diesem Abschnitt zurückkehren und anhand diesem Abschnitt auch diese Zahlsymbolik verstehen und wer sie da sind oder nicht. Erstmal halten wir fest, hören und sehen, diese Markierungen, die zeigen uns, was wir zusammenbringen müssen. Selbst wenn das Verstandesmechanismus sagt, das passt nicht zusammen, dann sage ich, doch, die Bibel bringt es zusammen. Also lass uns Mühe machen und darüber nachdenken, wieso bringt die Bibel diese Dinge zusammen? Denn wenn wir sie auseinandernehmen, dann kommen wir zu solchen Lehren wie Zeugen Jehovas oder andererseits. Und nicht wenige sagen, ja, das sind ja Juden und nur Juden. Abgesehen davon, es wäre echt schade, wenn nur 144.000 Juden gerettet werden. 12.000 aus jedem Stamm. Das ist ein bisschen wenig. Allein zur Zeit der Apostel, die ersten Juden, die zum Glauben kamen nach Pfingsten, waren ja schon 5, 3, das sind schon 7.000. Ja, die Zahl wurde immer weniger. Nein, das überlegt man, nur 144.000. Nein, was ist aber diese Zahl und wer sind diese? Lasst uns ein bisschen das nach hinten stellen, zum nächsten Punkt, Zahlen in der Bibel oder in der Offenbarung. Okay, ein weiteres Beispiel gebe ich euch noch und dann kommen wir dazu. Kapitel 21. Bitte? Nee, noch ein Beispiel zu Sehen, Hören und dann kommen wir zu diesen Zahlen zur Symbolik. Sehen, Hören. Kapitel 21, Abvers 1. Offenbarung, Kapitel 21, Abvers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, sieh das Zelt Gottes bei den Menschen. Hier haben wir wieder, er sieht etwas und er hört etwas. Schaut mal, was sieht er? Er sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die alte ist vergangen, da ist nichts mehr. Und was sieht er genau? Wie sieht diese neue Himmel, neue Erde aus? Das ist sehr herausfordernd, was hier steht. Jetzt mute ich euch einen Knochen zu. den man eigentlich erst später kauen sollte. Er sieht neue Himmel, neue Erde. Und dann guckt er genau hin und sieht, ich sah die heilige Stadt. Er sieht eine Stadt. Und diese Stadt ist das neue Jerusalem. Die neue Schöpfung ist also eine Stadt. Und diese Stadt ist das neue Jerusalem. Und woher kommt sie? Aus dem Himmel. Von Gott herabgekommen, bereitet wie eine für einen Mann geschmückte Braut. Die neue Schöpfung, die Stadt, das neue Jerusalem, ist die Gemeinde. Was für eine Berufung. Das ist die Gemeinde. Und was ist die Gemeinde? Jetzt hört er etwas. Er hat das gesehen, ein Bild. Sind wir eine Stadt? Sind wir eine Braut? Das ist schon schwierig, gell? Ja, sind wir eine Braut oder eine Stadt? Oder der Leib? Ja, sind wir der Leib Christi oder die Braut Christi? Wie können wir zugleich Leib und Braut sein? Ah, das sind Bilder, die etwas verdeutlichen. Das hat was mit Gemeinschaft zu tun, das hat was mit Auftrag zu tun, das hat was mit Gaben zu tun, das hat was mit Einheit zu tun. Alles hat ein Bild. Aber jetzt hört er etwas, Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, sieh das Zelt Gottes bei den Menschen. Jetzt hört er, was das alles ist. Und was ist das? Ein Zelt. Und was ist das Zelt Gottes? Der Tempel. Die Gemeinde ist der Tempel Gottes. Und was ist der Tempel Gottes? Da, wo Gott thront und wohnt. Das ist der Ort der Anbetung. Das ist der Ort der Gemeinschaft. Das ist der Ort der Sühnung. Das ist der Ort der Begegnung. Das ist der Ort der Beziehung. Das ist der Ort des Friedens. Boah, ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Er hört etwas, er sieht etwas und dann hört etwas. Und Dinge werden zusammengebracht, die wir permanent trennen, die wir permanent auseinanderschieben. Ihr kennt das, das was Gott zusammengefügt hat, soll den Menschen scheiden, oder? Glaubt mir, das betrifft nicht nur die Ehe. Aber glaubt mir, wie oft wir Dinge auseinanderdividieren, die Gott durch das Erlösungswerk Jesu Christi zusammengebracht hat. Und wir trennen permanent. Gott bringt Dinge zusammen und wir trennen Dinge, statt es anzunehmen und uns darüber zu freuen. Also, das ist das dritte Werkzeug. Das konnte ich jetzt recht schnell abhandeln. Das heißt, der Zusammenhang zwischen Sehen, Hören, Hören und Sehen ist ein wesentlicher Schlüssel zum Verständnis der Offenbarung. Ach, gibt Acht beim Lesen. Sonst kommt man, ja, sonst wird es schwierig. Wie schwierig es ist, wenn man Zahlen in der Offenbarung hat. Und jetzt bringen wir das jetzt in Zusammenhang. Sehen, hören. Er hört eine Zahl er sieht eine Zahl und hört etwas ganz anderes. Oder andersrum. Er sieht etwas und hört etwas anderes. Jetzt gucken wir uns mal das vierte Handwerkzeug. Guck mal, jetzt kommen schon vier. Punkt 4. Nur noch 3 und dann sind wir durch. Also Punkt 4. Zahlen verstehen und nicht zählen. Das ist wichtig, um die Herrlichkeit und den Ausblick von diesem Berg zu genießen, um hochzukommen. Auf diesem Weg dahin verstehen und nicht zählen. Nebenbei, weil sonst wird das echt ein langer Marsch nach oben, wenn ich jeden Schritt zählen werde. Das ist unmöglich. So, das deprimiert abgesehen davon mehr, als das ermutigt. So, was meine ich damit? Wir finden in der Offenbarung viele Zahlen. Und diese Zahl 144.000, die kommt ja von irgendwo her. Die hat eine Bedeutung. Die Zahlensymbolik in der Prophetie, ich will jetzt nicht zwanghaft sagen, aber vor allem in der Offenbarung, haben einen geistlichen Sinn. Ich möchte euch das ein bisschen entschlüsseln, soweit ich noch kann. Da gibt es Brüder, die das gut gemacht haben. Lloyd-Jones, nur als Beispiel, in diesem Buch Gott, die Gemeinde, ist... Ich mag das sehr, dieses Buch. Und der legt da die Offenbarung aus und spricht unter anderem über die Zahlensymbolik. Also das ist ein wertvolles Buch. Von Dr. Martin Lloyd-Jones, Gott, die Gemeinde. Auf jeden Fall Folgendes. Die Zahl 3, die kommt immer wieder in der Bibel vor, in der Offenbarung ebenfalls. Und die Zahl 3 steht für Gott. Okay, warum für Gott? Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist in seiner Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit, in drei Personen ist er eins, Gott ist einer. Das ist das ganze Geheimnis der Dreieinigkeit Gottes, die den Verstand des Menschen übersteigt und wir nur mit schwachen Bildern das irgendwie verstehen wollen. Darf ich euch sagen, wer kann wirklich die Dreieinigkeit verstehen von euch? Das ist ehrlich. Wer glaubt daran? Oh, voll gut. Ja, warum glaubt ihr daran? Weil ihr es logisch versteht? Ja, warum glauben wir aber? Weil es uns offenbart ist. Weil der Geist Gottes es unserem Geist Zeugnis gibt, dass es so ist. Nicht, weil wir es logisch verstanden haben. Es gibt verschiedene Begriffe und Möglichkeiten, es einigermaßen zu erklären. Nur als Beispiel. Heute bin ich Referent. Zu gleicher Zeit Oder wenn ich jetzt rausgehe, ins Auto steige, bin ich ein Straßenverkehrsteilnehmer. Wenn ich nach Hause komme, bin ich Ehemann. Begrüßen meine Kinder, bin ich Vater. Bin ich immer nur noch Willi? In dem verschiedenen Kontext bin ich das, was mir begegnet. Gott, der Vater, ist der, der den Ratschluss gefasst hat. Gott, der Sohn, der ist der, der den Ratschluss erfüllt hat. Und der Gott, der Heilige Geist, ist der, der den Ratschluss vollendet. Alles ist Gott, alles aus ihm. So, wenn wir über den Willen reden, reden wir vom Vater. Weil der Vater ist derjenige, der alles zeugt und aus dem es entspringt. Ich muss, glaube ich, die Biologie jetzt nicht erklären. So, Gott, der Sohn, ist der, der diesen Ratschluss ausführt, der die Grundlage dafür geschaffen hat, durch sein Erlösungswerk. Gott, der Heilige Geist, ist der, durch den dieser Ratschluss und diese Grundlage, die geschaffen worden ist, vollendet und gewirkt wird. So, es ist alles Gott. Ist das Bild genügend? Nein, das ist ein Bilder. Aber das ist so. Und die 3 steht für Gott. Die 3 steht für Gott. Die 4 steht für die Schöpfung. Wir kennen das. Woher? Wie viele Himmelsrichtungen haben wir? 4? Wie viele Jahreszeiten? Wer hat das gemacht? Gut, Gott hat es gemacht. Ich glaube nicht ohne Grund. Wisst ihr, dass Gott der beste Mathematiker ist? Denn wer hat es gemacht? Wer hat es erfunden? Nicht die Schweizer. Gott. Er hat die Mathematik geschaffen, die Physik, die Chemie. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Und dann frage ich mich, warum hat er das gemacht? Ja, warum denn? Um uns geistliche Wahrheiten zu vermitteln. So, wenn er auch diese Dinge geschaffen hat, in der Bibel finden wir das Plus und Mal spielt eine Rolle, wie Gott mit Zahlen Dinge, geistliche Wahrheiten klar macht. Zum Beispiel diese 3, Einigkeit symbolisiert Gemeinschaft und Abhängigkeit zueinander. Das hat was mit Beziehung zu tun. Als Gott den Menschen schuf, nach seinem Bild, schuf er den Menschen. Was bedeutet, dass Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat? Und er schuf sie als Mann und Frau. Ja, ist Gott Mann? Ist Gott Frau? Ja, von beidem halt was. Was ist Gott? Ist Geist. Ja, aber in welcher Weise sind wir nach Bild Gottes geschaffen? Gemeinschaftsfähigkeit. Denn was repräsentiert Mann und Frau? Das Zueinander. Gemeinschaft. Beziehungsfähigkeit. Das ist das, was den Menschen, wie wir die Gottesbildlichkeit repräsentieren. Und wenn wir nebenbei über Unterordnung und all diese Dinge reden und das nicht im Blick haben, dann kommen wir auch da schief raus. Und dann gibt es nur noch Kämpfe und Emanzipationsbewegungen ohne Ende. Ist Jesus Gott? Ist Jesus weniger wert als Gott, als der Vater? Kann er weniger als der Vater? Ist er nicht so schön wie der Vater? Ist er weniger begabt wie der Vater? Nee, gell? Aber hat er sich dem Vater unterordnet?
Ja.
Oh. Nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Hat er das getan? Ja, weil er nicht so viel wert ist. Weil er nicht so viel kann. Weil er nur ein Gehilfe ist. Nee, gell? Er hat das vorgelebt. Er hat das vorgelebt. Das hat nichts mit Wert zu tun. Das hat was mit Unterordnung, dem Willen Gottes zu tun. Die ganze Frage. So, Gott in der Dreieinigkeit. Oh Mann, nicht abschweifen. Wir sind ja noch im Ehe-Thema und allem. Aber merkt ihr, wie die Dinge alle zusammenhängen? Die Bibel ist eins. Das sind keine verschiedenen Dinge. Die gehören und münden alle in einem. Auf jeden Fall Gott, die Zahl 3. Die Schöpfung, Zahl 4. Die Schöpfung, die Gott gemacht hat. An wie vielen Tagen hat Gott die Welt gemacht?
7.
Der 7. Tag ist der Ruhetag. Das ist ein Schöpfungstag. Das ist das Ziel der Schöpfung, nämlich die Ruhe. Wie viel gibt es? 3 plus 4? 7. Die Schöpfung, die der Gott gemacht hat, ist 3 plus 4. 7. 7 Tage. Und 7 Tage, warum? Die ganze Schöpfung. An 7. Tag ruhte Gott und sagt, es ist vollbracht. Es ist gut, es ist sehr gut. Gott hat die ganze Schöpfung. Steht nicht so vollkommen. Darüber haben wir in der Mittagspause schon ein bisschen geredet. Nicht so, es ist vollkommen. Es ist sehr gut. Sehr gut ist ja noch nicht vollkommen. Das Vollkommene kommt nämlich noch. Es ist nur sehr gut bis jetzt. Was ja schon wunderbar ist, gell? Wir hatten nicht lange das sehr gut. Aber der Punkt ist, 3 plus 4 gibt 7. 7 steht für Schöpfung. 3 mal 4 gibt 12. Und 12 steht für die Stämme, beziehungsweise für die menschliche Schöpfung. Für die ganze Menschheit steht 12. Es gibt die geschaffene Schöpfung, die 7-Tage-Schöpfung. Und es gibt die Menschheit, die Gott geschaffen hat. Als Ganzes. Und die repräsentiert 3 mal 4. Das ist 12. Warum? Wie viele Stämme gab es in Israel? Ja, warum denn 12? Ja, weil Jakob da fleißig war. Nein. Dies geschah alles zum Vorbild, damit wir Dinge begreifen dadurch. 12. Wie viele Jünger hat Jesus sich berufen? Ja, weil es halt nicht mehr gab. Es gab mehr. Warum hat er nur die 12? Voll fies. Nur die 12 erwählt, die anderen nicht. Mann. Weil die 12 repräsentieren nämlich Gottes Volk. Die Zahl 12 repräsentiert Gottes Volk. Jetzt gibt es Gottes Volk im Alten Testament und Gottes Volk im Neuen Testament. Wenn man 12 plus 12 macht, wie viel gibt es? Habt ihr mal gelesen, Offenbarung 4, von den Ältesten, die um den Thron Gottes stehen? Darf ich euch mal das kurz vorlesen? Schlag mal Offenbarung 4 auf. Wir machen noch die Zahlen, dann können wir Pause machen, gell? Kaffee und so durchatmen und dann weiter geht's. Also, Offenbarung 4 ab Vers 2. Sogleich war ich im Geist, auch wieder im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel. Und auf dem Thron saß einer, und der darauf saß, war ein Aussehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Aussehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne. Und auf den Thron saßen 24 Älteste, begleitet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Wie viele Throne? 24. Was hat Jesus gesagt? Wer darf mit ihm auf dem Thron sitzen? Schaut mal nur ein Kapitel vorher. Nur ein Kapitel. Und zwar Kapitel 3, ab Vers 19. Er sagt es zu der Gemeinde Laodicea, für die, wo wir sagen, das war's mit denen, gell? Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Seid nun eifrig und tut Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Das sagt er zu der Gemeinde, nicht zu, das ist kein Evangelisationstext, das ist ein Bußtext an die Gemeinde. Und dann, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Und dann, das Nächste, was kommt? Der Thron des Vaters. Und um diesen Thron 24 Throne und auf diesen 24 Thronen sitzen 24 Älteste. Und was haben sie an? Weiße Kleider. Was sind das für Kleider? Die Kleider der Gerechtigkeit, die geschenkt sind. Von wem? Von Jesus, weil er sie gewaschen hat. Das heißt, das ist geschenkte Gerechtigkeit. Und auf den Häuptern haben sie Kronen, Siegeskränze, das ein Bild für ewiges Leben ist. So, wer sind die 24 Ältesten? Wen repräsentieren sie? Das ganze Volk Gottes, nämlich alle Gläubigen, sowohl des Alten wie auch des Neuen Testaments. Alle sind da und alle sind vor Gott, vor seinem Thron. Ist das nicht herrlich? So, Zahl 12, Volk Gottes. 12 plus 12, 24, das ganze Volk Gottes, sowohl des Alten wie auch des Neuen Testaments. Zahlen muss man verstehen, aber so sind wir bei 12. Aber wenn es darum geht, dass etwas vollkommen ist, dann wird es mit 10 ausgedrückt. Nämlich 7 plus 3 gibt 10. So, das, was sehr gut ist, wird von Gott zu komplett vollkommen gemacht. Und das ist die Zahl 10. Die Zahl 10 steht für vollkommen. Ganz. Nicht nur ganz, sondern im Sinne vollendet ist die Zahl 10. So zum Beispiel, wenn es heißt, die Gemeinde wird für 10 Tage Gefängnisse sein. Dann gibt es nicht buchstäblich 10 Tage, sondern für eine vollkommene Läuterungszeit Gottes, die er für die Gemeinde bestimmt hat, wird sie sein. Wissen wir, wie viel das sind? Nein. Aber wir wissen, bei Gott festgelegt. Und das ist es, was wir verstehen müssen. Die Zahlen nicht rechnen, sondern wissen, wenn Gott Zeiten festgelegt hat, die bei ihm sind, dann vertrauen wir ihm. Wenn er gesagt hat, wenn die Zeit erfüllt wird, wird er seinen Sohn senden. Wussten wir, wann er kommt. Die Propheten haben das so gern wissen wollen, die wussten es nicht. Aber als da war, als der Tag kam, und der Tag ist jeder Tag. Und der Tag ist festgelegt bei Gott. Und die Zahl 10 sagt, vollkommen, der Ratschluss Gottes wird dann fertig sein, vollkommen sein. 12 mal 10, jetzt muss ich kurz hier mein also genau, so 10 ist Zahl der Vollkommenheit. Dann, und jetzt kommen wir zur Zahl 144. 12 mal 12, 144. 12 plus 12, 24 beschreibt, aber 12 mal 12 sagt es 144 und nicht nur 144, 144.000. Was? Warum 1.000? Für was steht 1.000? 10 hoch 3. Das ist die Steigerung. Versteht ihr, wenn die Bibel, wenn die in der Mathematik, in der Zahlenmathematik, geistlichen, prophetischen Mathematik Gottes sind mit Plus und Mal, geht es darum, um geistliche Wahrheiten zu vermitteln und um zu zeigen, den Plan Gottes. Und das wird gesteigert, das wird groß gemacht, deutlich gemacht. Das heißt, eine vollkommene Zeit Gottes. Aber wenn es darum geht, eine lange vollkommene Zeit Gottes, die er festgelegt hat, dann heißt 10 hoch 3. Wie lange wird der Satan gebunden sein? 1.000 Jahre. Sind das buchstäblich 1000 Jahre? Ich glaube es nicht. Wisst ihr warum? Denn die Bibel sagt, niemand kann berechnen. Niemand kann sagen, wann ist das Ende der Welt. Niemand, oder? Und jeder, der das versucht hat, wird auf die Nase fallen. Und ich sage, versündigt sich sogar, weil Jesus sagt, niemand kann das berechnen. Aber irgendwie meinen manche Menschen, die wissen es besser als Jesus. Aber wenn es buchstäblich 1000 sind und Jesus kommen wird, die Gemeinde wird entrückt und dann geht das ganze Spiel mit dem 1000-jährigen Reich. Also ich kann mir vorstellen, wenn Jesus kommt, dann wird das sichtbar sein, oder? Können wir dann Tag 1 benennen? Ich vermute dann schon. Aber dann können wir ja rechnen, gell? 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, 500 Jahre, 999. Nächstes Jahr ist das vorbei, das ganze Spiel. Wenn es buchstäblich ist, dann können wir rechnen. Ich glaube eben allein aus diesem Grund schon nicht, aber das ist einer der kleineren Gründe. Die Zahlen haben einen symbolischen Charakter. 12 mal 12, 144. Die Zahl 1000, 144.000, beschreibt letztendlich das ganze, vollkommene, vollendete Volk Gottes. Und zwar 12 des Alten Testaments und 12 des Neuen Testaments. Die Repräsentanten des Alten Testaments, die Gläubigen, gehören genauso dazu wie die Repräsentanten des Neuen Testaments der Gläubigen. Und zwar in ganzer Vollendung 1000. Und genauso wie 12.000 aus jedem Stamm. Das heißt, aus jedem Stamm hat Gott sein Volk bewahrt. Vollkommenes Volk. Wir wissen nicht genau, ob es buchstäblich, es sind nicht 100, nicht, es sind nicht 12.000. Es ist ein bei Gott fest. Er kennt die Seinen. Ein Paulus sagt in der Apostelgeschichte 17, Paulus, bleib in Korinth. Ich habe hier ein großes Volk. Du musst mich predigen. Ich weiß doch, wer hier zum Glauben kommen muss. Ich kenne die meinen. Und was sagt Jesus? Meine Schafe hören meine Stimme. Sie folgen mir. Sie kennen mich. Darum kommen sie zu mir. Und ich muss noch hingehen. Ich habe noch viele außerhalb von diesem Stall. Auch all die muss ich bringen. Darum geht hin in alle Welt und sammelt. Geht mal mit mir jetzt Kapitel 7. Wer sind die 144.000? So, es gibt eine Auslegung, die sagen, das sind Juden. Das steht doch aus jedem Stamm Israels. Ist doch klar, oder? Ja. Und dann lesen wir Vers 6 und ich sah, aber das sind ja alle Nationen und Stämme und Sprachen. Wie bringen wir das zusammen? Erstens, Gott bringt das zusammen. Und das ist gar nicht so unkompliziert, wie es auf den ersten Blick scheint. Erster Punkt. Wenn man meint, dass es hier ganz Israel ist, jeder Stamm, lest mal dir durch die Stämme. Wir machen das mal gemeinsam. Also, 144 Versiegelte aus jedem Stamm der Söhne Israels. Aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte. Aus dem Stamm Ruben 12.000. Stamm Gad 12.000. Aser 12.000. Naphtali 12.000. Manasse 12.000. Simeon 2.000. Levi 12.000. Issachar 12.000. Sebulun 12.000. Josef 12.000. Und Benjamin 12.000. Okay? Stimmt die Aufzählung? Oder stimmt sie nicht?
Fehlt ein Stamm. Welcher? Dan fehlt. Tatsächlich. Ja, aber dann kann es nicht ganz Israel sein. Ja, weil ein Stamm fehlt da. Sucht mal dann, ob ihr dann findet in dieser Auflistung. Ist bei euch nicht drin? Gut, wir haben die gleiche Bibel. So, bei mir ist auch nicht drin. Aber statt dann, wer ist da drin? Wer ist dann da drin? Wer ist das? Wer gehört eigentlich dann hinein? Nee, Gad gehört dazu. Ist Josef einer der Söhne Jakobs? Manasse, denn Manasse ist ein Sohn Josefs. Und von wem wurde er gezeugt? Das ist gut. Von Josef? Mit wem? Mit einer ägyptischen Frau. Das heißt, Manasse ist kein reiner Jude. Da ist ja einer da drin, der eigentlich gar nicht so genau hineinpasst. Jetzt geht man mit mir in 49. Wir ziehen die Harmonika ein bisschen auseinander wieder. 1. Mose 49. Wir sind am Ende des ersten Buch Mose. Kann ich das noch kurz zu Ende machen, dann Pause, Kaffee, okay? Oder wollte ich vorher Pause machen? Bin ich verunsichert. Voll gut, danke euch. Ihr seid, komme ich gerne. So, also, wir sind erst Buch 49, am Ende der Patriarchgeschichte und wir sind da, wie Jakob mit seinem Volk in Ägypten landet und Jakob segnet Und wir sind hier in der Linie des Nachkommens, des Wurzel Davids eigentlich. Und interessanterweise segnet jetzt Jakob und jetzt bekommt jemand den Segen. Ich sage euch gleich einen Vers. Ich will kurz euch dahin bringen, dass wir kurz den Kontext aufhaben. Es ist sehr interessant und nicht unwichtig zu sehen, dass wenn der Segen in der Bibel weitergegeben wird, vor allem im Alten Testament, was für uns als Schattenbilder verläuft, wer bekommt meistens den Segen? Der Älteste? Wer rechtlich? Der Erste ist nach Erstgeburtsrecht und nach der Zeit eigentlich ist er berechtigt, den Segen zu bekommen. Zum Beispiel Esau. Aber wer hat den Segen bekommen? Jakob. Das war ein Schlawiner. Das war ein Betrüger. Fersenhalter heißt er. Und wie er sich den Segen erschlichen hat, kennen wir die Geschichten, gell? Aber wie er sehr um den Segen gerungen hat, den Kampf mit Gott. Er hat gesagt, ich lass dich nicht los, ehe du mich segnest. Warum sagt die Bibel, Esau habe ich gehasst, Jakob habe ich geliebt. Warum? Ist aber fies, gell? Wenn Gott so sagt. Weil Esau der Segen absolut egal war. Was habe ich davon von dem Segen Gottes? Was habe ich von geistlichen, himmlischen Dingen? Ich lebe heute hier. Wenn ich meinen Magen jetzt nicht füllen kann, was bringt mir dieser ganze Segen? Schnickschnack. Was bringt mir der Glaube? Was bringt mir das? Jetzt lebe ich hier, in dieser Welt lebe ich hier. Gibst du mir mein Linsengericht, kannst du den Segen haben, weil jetzt überlebe ich. Versteht ihr? Das sind geistliche Prinzipien. Der eine verwirft den Segen Gottes und die Notwendigkeit. Und der andere ringt, sogar bereit zu betrügen. Und nebenbei, also am Jakob hat es nicht gelegen, dass er ihn gekriegt hat, gell? Er war ein Betrüger. Aber er kriegt's, gell? Warum? Das ist Gnade. Nicht aus Werk. Denn er hatte nichts. Er war ein Sünder durch und durch. Als er seinem Onkel die ganze Geschichte erzählt, der Betrügerei. Und der Onkel ist ja selbst so ein Betrüger, gell? Wisst ihr, was er gesagt hat? Fleisch von meinem Fleisch, Bein von meinem Bein. Du bist ja wie ich. Ja, wunderbar, wir passen zusammen. Hey, toll. Gute Gene. Wir lesen. Und immer wieder, es erbt nicht der Erste, obwohl er rein theoretisch es erben sollte. Es bekommt immer ein anderer, der Zweite. Als Josef segnet, überkreuzt er die Hände, gell? Es hat was mit dem Segen zu tun. Der Zweite erbt. Das Erste ist irdisch. Das Zweite ist himmlisch. Was ich versuche immer wieder zu sagen. Und auf was kommt es an? Das Zweite. Darum, nur nebenbei, wenn jemand mich anruft und sagt, Willi, wir haben einen anderen Redner gebucht, aber er hat abgesagt, könntest du kommen? Am Anfang gesagt, Mann, zweite Wahl, gell? Danke. Dann dachte ich, ja, das ist das Bessere. Das hat Segen. Okay, ich gehe. Also in diesem Sinne, und das ist die Geschichte Israels, immer wieder können wir nachsehen, wie der Segen weitergegeben wird. Und dann kommen wir zu Jakob und wie er segnet. Und der Erste an der Rangfolge, der eigentlich den Segen haben müsste, ist Ruben. Aber der kriegt ihn nicht. Und dann würden kommen Simeon und Levi. Und sie kriegen es auch nicht. Und erst Juda bekommt den Segen. Und wisst ihr, was da steht? Vers 8, Kapitel 49, Vers 8. Und ihr hofft, ihr merkt gleich, wir sind immer noch in der Offenbarung. Juda, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederwerfen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe. Der Löwe aus dem Stamm Juda. Jetzt wissen wir, was Johannes da gesagt hat in Offenbarung Kapitel 5. Das hat was mit dem hier zu tun. Und dann wird uns beschrieben, sein Zepter und seine Herrschaft. Juda kriegt den Segen. Juda ist die Segenslinie. Aber jetzt geht mir mit mir in Vers 16. Jeder der Söhne kriegt etwas vom Segen ab oder eben nicht. Und schaut nun, was in Vers 16 steht. Dann richtet sein Volk wie einer der Stämme Israels. Dann ist eine Schlange am Weg, eine Hornotter am Pfad, die in die Fersen des Pferdes beißt. Kommt euch das bekannt vor? Eine Schlange, die in die Ferse sticht. Schlagt mit mir 1. Mose auf. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15. Das Proto-Evangelium, die erste verkündigende gute Nachricht. Das erste Evangelium in der Bibel finden wir in 1. Mose 3, 15. Nicht Johannes 3, Vers 16, sondern viel früher, da heißt es. 3,15. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, das heißt zwischen Schlange und der Frau, zwischen deinen Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm in die Ferse stechen oder zermalmen. So, für was steht dann? Für den Teufel. Für denjenigen, der gegen Christus ist, der gegen ihn arbeitet, der ihn töten möchte. Und welcher Stamm taucht nicht auf in der Offenbarung, Kapitel 7? Dann. Einfach so? Manche sagen, ja, halt hat Fehler eingeschlichen. Nein, weil dann repräsentiert es ein Bild. Oh, glaub mir, es werden einige sein aus dem Stamm Dan, die gerettet werden. Glaub mir. Aber er repräsentiert etwas. Wie viel der Jünger Jesu? Oder wie viel haben nicht an ihn geglaubt? Einer. Wer war das? Was hat er getan? Jesus verraten. In die Ferse gestochen. Du, geh, tu, was als der Satan in sein Herz kam. Geh hin, mach. Seht ihr das? Die Parallel? Einer ist der Verräter. Darum taucht er hinauf. Aber so ist das Volk nicht komplett. Aber was passiert dann? Was passiert? Auf einmal kommt an die Stelle von ihm ein Wir. Halleluja. Wir. Es werden die hineingepropft. Ich hoffe, ihr kennt das Bild aus Paulus und Römerbrief. Dass die Nichtgläubigen aus Israel hinausgepropft werden, auch abgeschnitten werden. Aber die Gläubigen aus den Nationen werden hineingepropft und bekommen Anteil an dem Volk Gottes. Und wir werden Mitbürger der himmlischen Berufung und Hausgenossen und haben Anteil an allen Bündnissen und allen Verheißungen. Wir gehören dazu. Wisst ihr, dass auf meinem geistlichen Ausweis Israelit draufsteht? Ich habe euch gestern erzählt, dass ich nicht von dieser Welt bin. Am Herzen beschnitten, was das Eigentliche ist. Die menschliche Beschneidung, die männliche Beschneidung, war ja nur ein Bild. Für die eigentliche Beschneidung am Herzen, nebenbei, sonst wären alle Frauen, tut mir leid, können nicht heilig sein. Das wäre aber fies, gell? Oh, aber alle haben ein Herz, alle werden am Herzen beschnitten. Das heißt gereinigt, geheiligt. Und das heißt, dazugehöre zum Gottesvolk, zum wahren Gottesvolk, dem himmlischen Jerusalem. Und so wie Manasse es repräsentiert hat, so sind wir. Wir sind Manasse. Wir haben Anteil und gehören zu den 144.000. Das heißt, zu dem kompletten, vollkommenen, ganzen Volk Gottes. Und wisst ihr, wie viel das sind? Das könnt ihr nicht mal zählen. Das könnt ihr nicht mal zählen. Und die stehen vor Gott und beten ihn an und singen ein neues Lied. Nicht mal ein Lied des Mose, weil das haben die Israeliten gesungen, sondern ein neues Lied, weil das kennen wir auch. Wer ist von euch aus Ägypten ausgezogen? Ich vermute niemand, auch wenn ich ein paar graue Haare sehe, aber so alt seid ihr nicht. Aber das ist das Lied des Mose. Und dann heißt es, und sie singen ein neues Lied. Das heißt, von einer neuen Befreiung, von einer neuen Herausführung, von einer neuen Rettung und einem neuen Vernichten des Feindes und von dem wahren Feind vom Teufel. Und in einer neuen Taufe, nicht auf die Mose, auf Christus. Ist das nicht herrlich? Und einem wahren Mann, nicht da in der Wüste, sondern Christus. Mann. Was wir in ihm haben, gigantisch, gigantisch. Zahlen muss man verstehen und nicht zählen. Das geht ja gar nicht in der Schule. Wenn ich das sagen würde, mein Sohn, seiner Rektorin sagen würde, seiner Mom würde sie sagen, oh, Papa gesagt, wir dürfen nicht zählen. Also, die Zahl spielt eine große Rolle und sie tauchen immer wieder auf. Diese Zahlen, dieses Bild von 12 taucht hier auf. Am Ende der Offenbarung, Kapitel 21, taucht es wieder auf. Dann ist die Rede von dieser neuen Stadt, von der Gemeinde, von der Braut. Und die hat Tore. Es sind 12 Tore. Und die heißt 12 Tore für die Apostel, für die Stämme und 12 Tore für die Apostel. 24. Und ihre Breite ist 144. Und die gleiche Zahlensymbolik taucht immer wieder auf. Nur nicht buchstäblich verstehe, sonst übrigens, dann ist es nur ein viereckiger Kasten, sehr langweilig. Darüber würde ich mich nicht freuen. Und nur auf na egal, das mir jetzt. Also, Zahlensymbolik ist wichtig. Eine der wichtigsten Zahlen, und ich komme zur Mittagspause, Kaffeepause. Dazu, die Zahl 7 spielt eine wichtige Rolle in der Offenbarung. Könnt ihr mir mit mir kurz sammeln, was taucht alles siebenfach auf? Eins haben wir kennengelernt, 7 goldene Leuchter. Das heißt, ganzen Gemeinden. 7 Reiter? Gibt es nicht. Das ist oft, es gibt nur 4. Nur 4. 7 Sterne? 7 Siegel. Die Reiter sind ein Teil von diesen 7 Siegeln, deswegen wird es oft gleichgesetzt. 7 Tage, was noch? 7 Fackeln. 7 Zornesschalen. Bitte? In der Offenbarung meinte ich jetzt. Aha. Sieben Cent schreiben. Ich habe mir sogar Gemeinden, Leuchter, Sterne, Engel, Siegel, Hörner, Geister, Fackeln, Posaunen, Köpfe, Plagen, Sonnenschein, Berge. Sieben, 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 sieben. Überall sieben. Die Zahl sieben spielt eine wichtige Rolle. Warum? Weil es heißt immer komplett. Glaubt ihr, es gibt nur sieben Sonnenschalen? Das heißt, das ganze Gericht. Sieben Posaunen, sieben Warnungen, alle Warnungen. Sieben Gemeinden, alle Gemeinden. Sieben Engel, alle Engel. Versteht ihr? Weil zählen können wir nicht. Aber es wird auch uns nichts bringen zu zählen. Denn es sind Myriaden von Myriaden. Und wer von euch könnte man die Gerichte zählen? Ah ja, klar, hier ein Gericht, zwei Gerichte, drei. Niemand kann es zählen. Das heißt immer, dass Gott in seiner Souveränität alles ausführt, der ganze Ratschluss Gottes geschieht. Komplett, komplett. Neben den Zahlen, die auftauchen, wo man sehen kann, sieben Fackeln, sieben goldene Leuchter, gibt es eine Wiederholung von Dingen, und die merkt man nicht gleich, aber die sind oft siebenfach. Wir finden in der Offenbarung die Seligpreisungen. Wartet mal, wie viele? Sieben. Sieben Seligpreisungen. Ich sage sie euch, ihr könnt sie gern aufschlagen, okay? Eigentlich müsste man sie aufschlagen. Vers 1, Kapitel 1, Vers 1. Lasst uns die kurz lesen. Oh Mann, es tut mir echt leid. Ja, ich sage die ganze Zeit, hör auf und mach immer weiter. 1, Vers 3. Wir gehen nicht in der ganzen Bibel, da müssen wir alle Psalmen durch. Wisst ihr, wie viele da Glückseligpreisungen auftauchen? Offenbarung 1, Vers 3. Offenbarung, ich rede von der Offenbarung von den Seligpreisungen. Das heißt, glückselig, freuen, gerettet sind die. Wer? Und dann wird uns eine siebenfache Umschreibung von denen, die wirklich gerettet sind, und beschrieben. Siebenfach. Glückselig, der liest und die hören die Worte der Weissagungen und bewahren, was in ihnen geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Das ist die erste. Die zweite ist Kapitel 14, 13. Das machen wir recht schnell. Ich werde mich zurückhalten, es auszulegen sofort. Vers 13, Kapitel 14. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, schreibe, glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, damit sie ruhen von ihren Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Glückselig die Toten, die von jetzt an im Herrn sterben. Wenn Jesus Christus stirbt, es darf sich jetzt freuen, weil er darf jetzt ruhen, sich ausruhen. Darf er Jesus sein? Wie herrlich ist das denn? Dann Kapitel 16, Vers 15. Ist die dritte Glückseligpreisung. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe. Glückselig, der dieses weiße Kleid behält, das heißt die Gerechtigkeit, anhat, dass er nicht nackt ist, voller Schuld und Sünde vor Gott dasteht. Das ist bewahren. Nicht glückselig, der sich ein Kleid holt und näht und wäscht. Wer das bewahrt, wer das behält, was er bekommen hat. Weiterhin, 19,9 ist die vierte Preisung. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Glückselig, alle die Einladung gekriegt haben. Wie cool ist das denn? Zu der Hochzeit des Lammes. Kapitel 20, Vers 6. Sind wir mitten in der Lehre des tausendjährigen Reiches. Auch da gibt es eine Glückseligpreisungen. Und nebenbei, wenn man dem zustimmt, dann gilt das einem nicht. Zumindest nicht in dieser Zeit. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung, über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen 1000 Jahre. Glückselig, wer Anteil hat an der welchen Auferstehung? Über die wird welcher Tod keine Macht haben? Der zweite. Was ist der zweite Tod? Schaut mal. Vers 14. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod. Ist der Feuersee der letzte Tod? Gibt es nach dem Feuersee noch einen Tod? Nein. Aber wie wird in der Bibel der Tod genannt? Der zweite Tod, richtig? Wenn es zweite, gibt es einen ersten Tod auch noch, gell? Was ist der erste Tod? Wenn es zwei Tote gibt, der ewige Tod, und da gibt es jetzt nur noch einen Tod. Bitte? Ja. Der leibliche Tod. Der leibliche Tod. Die Bibel lehrt keine drei Tode, wie man üblich kennt und denkt. Also der erste Mensch ist geistlich gestorben, dann ist er leiblich gestorben, dann ist er ewig gestorben. Das lehrt die Bibel nicht. Die Bibel lehrt, der erste Mensch ist sterblich geworden, leiblich und dann ewig geistlich. Okay? Nächstes Fass, gell? Keine einfache. Aber der Punkt ist der. Glückselig, wer Anteil an der ersten Auferstehung. Was ist die erste Auferstehung? Wie viele Auferstehungen gibt es? Also wenn die erste gibt, dann gibt es auch eine? Okay, das ist logisch, gell? Genauso wie es zweiten Tod gibt es auch den ersten Tod, richtig? Okay. Zwei Auferstehungen gibt es. Halleluja. Erste ist die geistliche. Wisst ihr nicht, dass ihr mit Christus auferweckt worden seid? Lebendig gemacht worden seid, vom Tod ins Leben gekommen seid, vom Reich der Finsternis, Reich des Lichts. Wir sind ja geistlich wiedergeboren, ein neues Leben. Ja, jeder, der an Jesus Christus gläubig geworden ist, den Geist Gottes empfangen, hat das größte Wunder schon erlebt, das er erleben kann. Größeres gibt es nicht. Er ist vom Tod ins Leben gekommen. Und wir wollen noch irgendwelche andere Wunder. Dabei haben wir das größte erlebt, das es gibt. Wahnsinn. Wer Anteil an dieser ersten Auferstehung hat, nämlich der geistlichen Wiedergeburt, über die wird welcher Tod nicht herrschen? Der zweite. Warum nicht der erste? Ja, weil wir vielleicht doch noch leiblich sterben könnten, gell? Es sei denn, Jesus kommt und entrückt uns. Aber das heißt nicht, über die wird der erste Tod nicht herrschen. Nein. Somit kann das nicht die leibliche Auferstehung sein, von dem hier die Rede ist, oder? Zum tausendjährigen Reich in Leben. Das ist die geistliche. Wer geistlich wiedergeboren ist, der braucht nicht zu fürchten über den zweiten Tod. Für den gilt es nicht. Er ist schon lebendig. Er kommt nicht ins Gericht. Oh Mann. Hast du Angst, wenn Jesus kommt? Ich nicht. Wisst ihr was? Weil das Gericht, was mich sonst hätte treffen müssen und mich treffen müssen, schon gerichtet worden ist. Ich wurde schon gerichtet, zwar vor 2000 Jahren am Kreuz. Wird Gott, der gerechte Richter, mich zweimal richten? Wird er mir irgendwas vorwerfen, für das Jesus schon gestorben ist? Nee, gell? Wovor soll ich mich fürchten? Ich freue mich, wenn er kommt. Weil auf mich wartet kein Gericht. Für diejenigen, die in Christus ist, kein Gericht. Leben. Wer nicht in Christus ist, der hat jeden Grund, sich zu fürchten. So, hier ist die Glückseligpreisung. Wer Anteil hat an der ersten Auferstehung, der braucht sich nicht zu fürchten vor dem zweiten Tod. Und die letzte, das ist die fünfte, dann kommt jetzt noch die sechste Seligpreisung in Vers 7, Kapitel 22. Kapitel 22, Vers 7. Und siehe, ich komme bald. Glückselig, der die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Glückselig, der die Weissagung dieses Buches bewahrt. Darüber haben wir gestern Abend gesprochen, richtig? Ja. Deswegen lasse ich das und wir kommen zu der siebten Seligpreisung, die ist nur ein paar Verse später in Vers 14. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. In diese Stadt, nämlich die Gemeinde. Glückselig, die ihre Kleider waschen, das heißt in dem Blut des Lammes, und die ihr Anteil haben an diesem Baum des Lebens, die von ihm gegessen haben. Sie haben Anteil an dieser Stadt. Sie dürfen da hineingehen durch die Tore. Wer ist das Tor? Wer ist der Baum? Wer ist die Gerechtigkeit? Alles ist Jesus. Glückselig, wer Jesus hat. Sieben Seligpreisungen. So findet diese Zahl sieben immer und immer wieder in der Offenbarung statt. Und heute Abend, oder haben wir noch eine Runde? Heute eine Runde und dann abends haben wir noch eine. Wenn ich euch die Gliederung der Offenbarung vorstelle, werden wir sehen, dass die Offenbarung selbst nicht linear zu lesen ist, nach meinem Verständnis, sondern sieben verschiedene Perspektiven der gleichen Sache zeigt. Jesus Christus ist der Sieger über Sünde, Tod und Teufel. Aus sieben Perspektiven wird das Gleiche gesagt. Es gibt sieben Enden in der Offenbarung, die immer das Gleiche aus verschiedenen Perspektiven beschreiben. Sieben verschiedene Anfänge, aber das Ziel immer ist das Gleiche. So, das will ich auch aufzeigen. Was ich damit sagen will, nicht nur überall, wo die Zahl sieben auftaucht, sondern wenn man aufmerksam liest, merkt man, sieben, es wiederholen sich Dinge. Und wenn man genau guckt, das sind ja siebenmal Wiederholungen. Das heißt, es wird immer etwas gezeigt, nämlich ganz. Die eine Wahrheit, ganzheitlich betrachtet, so könnte man sagen. Das ist hebräisches Denken, ganzheitlich. Pause.